Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie schön, dass du heute hier bist und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Was ist dein Lieblingswort? Frag mal kurz deinen Nachbar, deine Nachbarin, was ist dein Lieblingswort? Hast du ein Lieblingswort? Und wenn du eins aussuchen müsstest, was wäre das? Als ich nach Deutschland kam, hatte ich viele Lieblingswörter, weil wenn man so eine neue Sprache lernt, dann klingt es irgendwie schön oder manches lustig. Mein Lieblingswort war gemütlich. Gemütlich hat für mich schon im Klang ausgedrückt, was es irgendwie ist. So gemütlich. Und ich fand es auch interessant, weil es keine perfekte Übersetzung ins Französische gab. Und ich habe immer gedacht, ja, das ist so ein deutsches Wort, gemütlich. Oder das Wort Eichhörnchen. Und jetzt lacht ihr schon, weil ich glaube, was jeder Nicht-Muttersprachler weiß, wie schwer dieses Wort ist, auszusprechen. Ich fand das super lustig. Ich diente auch zur Unterhaltung meines Umfeldes in der Schule, weil ich sehr oft dieses Wort sagen sollte. Aber jetzt kann ich es, Eichhörnchen. Und ich finde das ganz toll. Und ich merke, dass Worte was total, total Verrücktes sind. Wir benutzen jeden Tag Worte. Jeden Tag. Manchmal bedachter, aber meistens ohne viel nachzudenken. Und es gibt Worte, die unser Leben für immer verändern. Ein Ja, ich will am Altar. Ein Es tut mir leid nach einem Streit. Das erste Mal Mama zu hören. Ein Bestanden bei der Fahrprüfung. Ein Wir können leider nichts mehr für Sie tun in Krankheit. Worte können trösten, können aufrichten, können aber auch herausfordern, ja, können zerstören. Aber Worte können auch heilen. Und heute geht es um eine Bibelgeschichte, in der es um Worte geht. Und jetzt würde ich sagen, ja gut, jede Bibelgeschichte beinhaltet ja Worte. Aber ihr werdet sehen, um ein bestimmtes Wort von Jesus. Um eine ungewöhnliche Bitte. Und ihr habt es schon gehört, wir sind in unserer neuen Predigtserie angekommen. Ja, heute die zweite Predigt zum Thema mitten unter uns. Zum Thema Reich Gottes. Was ist das eigentlich? Reich Gottes. Und ich bin gespannt, was Gott dir und mir heute Morgen sagen möchte. Und ich bin überzeugt davon, dass er zu dir sprechen möchte. Lass uns gemeinsam lesen, entweder in deiner Bibel oder oben an der Leinwand, Matthäus Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das oder das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus. Und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, Viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte: Du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Wir sind im Matthäus-Evangelium. Unmittelbar nach der Bergpredigt, der berühmtesten Rede von Jesus. Und in dieser Predigt, da hat er viel erzählt, wie Gottes Reich aussieht. Und jetzt, am Anfang von Kapitel 8, da steigt Jesus den Berg runter und begegnet verschiedenen Menschen. Und all diese Begegnungen zeigen uns in der Praxis, was Jesus vorher gepredigt hat. Ja, wie soll denn eigentlich dieses neue Reich jetzt wirklich aussehen? Und in Kapitel 8 und 9 werden uns 10 Wunder erzählt, die es in sich haben. Es kommt die Heilung eines Aussätzigen, dann kommt unsere Begegnung hier mit dem Hauptmann, dann kommen viele Heilungen von Kranken, die Stillung des Sturms, Befreiung von Besessenen und so weiter. Und immer wieder dasselbe Muster. Jesu Wort führt zur Wirkung. Das Reich Gottes ist nicht nur Theorie. Es bricht hinein in konkrete Lebenssituationen. Und schauen wir uns mal unsere Bibelstelle genauer an. Jesus ist in Kapernaum, einem Ort, an dem er öfters ist, an dem er zeitweise wohnt. Ein Ort am Nordufer des Galiläischen Sees. Und da kommt jemand auf ihn zu. Gezielt hat diese Person ihn gesucht. Es ist ein Centurio, ein Hauptmann über circa 80 bis 100 Soldaten. Und ich weiß nicht genau, was du für Bilder im Kopf hast, wenn du so an Römer denkst, an ein Centurio, an einen Hauptmann. Ob du so vielleicht so eine Mischung irgendwie so eher so Gladiator-mäßig siehst. Ja, so ein krasser Typ mit krasser Rüstung. Und sorry, ein kurzer Fan-Moment für Sabrina. Ob du dir das so vorstellst. Oder vielleicht eher so mit so einem Puschel auf dem Helm. Irgendwie werden die oft so dargestellt. Wir wissen natürlich nicht, wie er genau aussah, ja, aber was spannend ist an der Geschichte ist, man erkennt sofort, zu wem er gehört. Er gehört zur römischen Besatzungsmacht, zu den Bösen aus israelischer Sicht, zu den Heiden. Religiös definitiv gehört er nicht dazu. So ein Mann kommt jetzt zu Jesus. Und man muss sich kurz in die Jünger hineinversetzen. Ja, so lange sind sie noch nicht mit ihrem Rabbi, mit ihrem Lehrer unterwegs. Sie haben natürlich schon krasse Sachen von ihm gehört. Aber so richtig ist irgendwie die Situation nicht so einfach. Was will denn jetzt dieser Hauptmann? Er will doch bestimmt was Böses. Er will ihm vielleicht eine Falle stellen. Oder ihn zumindest irgendwie zurechtweisen. Aber dann kommt nur eine Bitte. Eigentlich nur ein Satz. Nicht mal eine formulierte Frage. Herr, mein Diener liegt gelähmt und mit Schmerzen bei mir zu Hause. Ein Satz an diesem Satz ist vieles überraschend. Erstens, der Hauptmann nennt Jesus wie? Herr. Kyrie. Und nicht Herr im Sinne einer höflichen Anrede, ja, Herr Müller. Herr im Sinne eines Höhergestellten. Ein religiöser Titel. Ja, ein Bekenntnis schon. Jesus, ich glaube daran, dass du Herr bist und du definitiv mehr Autorität hast als ich, als Hauptmann. Ja, dass du vielleicht sogar göttliche Autorität hast. Und das sprengt schon alle Vorstellungskraft. Also für die Jünger, die daneben stehen, sind so, was? Ein römischer Offizier kommt zu Jesus und unterstellt sich ihm? Und ich stelle mir manchmal vor, vielleicht wussten die Jünger noch gar nicht so richtig, was Jesus drauf hatte. Aber dieser Römer schon. Wer ist Jesus für dich? Ist er ein Prophet? Ist er ein netter Lehrer, der Ratschläge für ein gutes Leben gibt? Ist er dein Vorbild, dem du nachahmen möchtest? Wer ist Jesus für dich? Ist er dein Freund, dem du alles anvertrauen kannst? Ich glaube, Jesus ist all das und viel, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Aber vor allem habe ich mich gefragt und frage ich dich, ist Jesus der Herr in deinem und meinem Leben? Ist Jesus der Herr, dem alles unterstellt ist? Er nennt ihn Herr. Und das zweite Verrückte ist, der Hauptmann bittet für seinen Diener. Es ist jetzt nicht so, dass sein wichtigster Soldat jetzt verletzt wäre. Sein Diener, ein Sklave. Ein Mensch, der in der damaligen Gesellschaft nicht viel galt. Er als Besitz betrachtet wurde. Zwar als wichtigen Besitz und wichtiger Teil der Familie, aber dennoch ein Diener. Und der Hauptmann hat Mitleid. Ja, er leidet mit. Er kümmert sich. Er scheint den Jungen ja wirklich gern zu haben. Und das sagt schon viel über seinen Charakter aus, finde ich. Aber in dieser Interaktion vermisse ich irgendwie die Frage. Ich hätte schon einen Monolog gehalten, ja? Ach, was alles passiert ist, zu welchen Ärzten ich war. Und hier, Jesus, das ist meine 10 Liste Vorschläge, was du machen könntest. Und ich weiß nicht, ob der Hauptmann ja vielleicht auch mehr erzählen wollte. Aber Jesus genügt diesen Einsatz von dem römischen Hauptmann, um zu sagen, ich komme zu dir und will ihn heilen. Und nochmal stelle ich mir vor, wie den Jüngern die Kinnlade runterfällt. Wie bitte, Jesus, du willst als Rabbi, als Jude zu diesem Heiden nach Hause gehen? Also das mit dem Aussätzigen vorher, das war schon ein No-Go, aber okay. Jetzt willst du dich komplett unrein machen, du willst provozieren und zu diesem Römer nach Hause gehen? Aber dann kommt eine unglaubliche Reaktion des Hauptmanns. Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Andere Übersetzungen sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach, gehst. Ein Hauptmann, der die Macht in Person repräsentiert, sagt, ich bin nicht würdig. Und es klingt, finde ich, nicht mal wie eine Selbstabwertung in dem Sinne, sondern ein Wissen, mit wem er es zu tun hat. Klarheit, wer dieser Jesus ist. Und hierin drückt sich für mich seine Demut aus. Er kommt nicht im Namen seiner Verdienste, seiner Leistungen, seiner Erfolge, ja, um Jesus zu bewegen, etwas zu tun. Er vergisst seine Uniform und kommt als Bedürftiger im Wissen seiner Unwürdigkeit. Und er verzichtet auf Anspruchsdenken. Ja? Ja, mir steht es doch zu, dass du mir hilfst, weil ich doch das und das bin, weil ich doch das und das kann. Und ich finde es total spannend, denn dieser Satz vom Hauptmann ist in die Kirchengeschichte eingegangen. Es ist nämlich ein Teil eines ganz wichtigen Gebetes geworden. In vielen, vielen Kirchen, Landeskirchen, da betet man vor dem Abendmahl ein Gebet. Und dort finden wir diesen Satz wieder. Herr, Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach gehst. Doch sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Und ich habe mir gedacht, warum? Dieser eine Satz, warum dieser Hauptmann? Aber weil ich glaube, dass wir genau hierin die Haltung wiederfinden, in der wir als gläubige Christen in Gottes Gegenwart treten. Mit Demut und mit Vertrauen. Demut ist jetzt nicht unbedingt so ein Modewort. Ja, wir lernen doch, uns gut zu präsentieren, zu performen, sich zu beweisen. Wir polieren doch noch den Lebenslauf ein bisschen auf, um das zu bekommen, was wir wollen. Aber so ist der Hauptmann nicht. Und Demut hat hier für mich etwas mit Ehrlichsein zu tun. Ehrlich sein, wer bin ich? Ehrlich sein, wer ist Jesus? Und Demut heißt nicht, sich klein zu machen, schlecht über sich zu reden, ja, sich selbst zu verachten, überhaupt nicht. Aber es heißt vielmehr, ich muss nichts vorspielen. Ich brauche nichts zu verdienen. Ich komme so, wie ich bin. Denn genauso sagt Jesus, bist du willkommen. Und ich weiß nicht, wie du heute hier bist im Gottesdienst. Was du für einen Rucksack mitgebracht hast. Was du für Gespräche führen wirst. Aber vielleicht ist das der erste Schritt für dich und mich, heute mal die Maske abzulegen. Du brauchst keine Fassade aufrechtzuhalten. Du musst im Gespräch nicht immer auf dein Recht pochen. Demut ist der Schlüssel, der Türen aufschließt, die Macht nie öffnen könnte. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund, sagt der Hauptmann in Vers 8. Und dann folgt er seine lange Erklärung. Da muss ich mal so schmunzeln, als ob er rechtfertigen will, erklären will, ja, warum er das überhaupt zu denken wagt, dass Jesus doch ja auch so auf Entfernung heilen könnte. Aber es ist so spannend, weil er weiß ja, wie seine Welt als Centurio funktioniert. Und er sagt sich, gut, wenn das für mich funktioniert, dann wird das auch für dich funktionieren, Jesus. Dein Wort genügt. Der Hauptmann vertraut der unsichtbaren Autorität des Wortes Jesu. Es braucht keine Show, keine Berührung, nicht einmal die physische Anwesenheit von Jesus. Und in diesem Ausdruck steckt so einen tiefen Glauben, finde ich. Was für ein Kontrast zu unserem sonst doch so menschlichen Denken. Wir wollen was Messbares, was Sichtbares, aber sofort. Und dafür wollen wir alles kontrollieren. Aber ich merke immer wieder, manchmal müssen wir loslassen. Vertrauen, um Gott wirken zu lassen. Ein Wort und es geschieht. Das ist der Gott, an den wir glauben. Der Schöpfer, der spricht, es werde Licht und es ward Licht. In Matthäus 8, Vers 16 steht, er trieb die Geister durch sein Wort aus. Matthäus 8, Vers 26, er spricht und der Sturm hört auf. Ein Wort reicht und alles verändert sich. Glaubst du das? Vertraust du Jesus so sehr, dass du sagen kannst, dein Wort reicht? Dein Wort trägt. Vertraust du ihm in der Diagnose, in der finanziellen Sorge, in deinen inneren Kämpfen, in deiner Ehekrise? Vertrauen heißt nicht, alles wird genauso, wie ich das will. Vertrauen heißt aber, dein Wort trägt, auch wenn ich gerade den Weg nicht sehe. Und ich finde das so spannend, weil Vertrauen ist im Griechischen dasselbe Wort wie Glauben. Pistis. Das ist ein und dieselbe Münze. Und wie cool ist das, dass wir hier vom Glauben des Hauptmanns ja lernen können, zu vertrauen. Nicht Status, nicht Wissen, ja nicht mal sehen. Nicht mal das Wunder sehen, die Show, wie auch immer. Das ist nicht wichtig, sondern dein Glaube, dein Vertrauen. Und wisst ihr, ich glaube ganz oft, wenn wir beten, wenn wir bitten, dann wünschen wir uns so ein Amazon-Paket mit Lieferungsverfolgung. Ihre Gebetserhörung befindet sich 5 Stops entfernt. Ihr Paket wird zwischen 10.01 Uhr und 10.02 Uhr eintreffen. Wenn du nicht da bist, Pech gehabt, musst du 3 Häuser weiterlaufen. Und ich glaube, wir wünschen uns so sehr, dass wir genau tracken können, wann wird Jesus das beantworten, ja? Aber so funktioniert das nicht. Habt ihr vielleicht schon mal gemerkt. Und bei Jesus ist es so spannend, weil wir wissen nicht, wann die Dinge passieren. Und ganz oft wissen wir ja nicht mal, was geliefert wird. Oder wie es geliefert wird. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus das Richtige zur richtigen Zeit tut. Und bei Jesus, da landet es nicht aus Versehen beim Nachbarn. Und auch nicht, weil du in der 1 Minute nicht zu Hause warst, bekommst du es erst 10 Jahre später. Vertraust du ihm? Jetzt, heute. Dass ein Wort reicht, um dein Leben zu verändern. Und auf diese lange Erklärung vom Centurio folgt Vers 10. Und ich sage das oft, aber irgendwie einer meiner Lieblingsverse. Diese Antwort erstaunte Jesus. Jesus ist erstaunt, verwundert, überrascht. Jesus! Und ich liebe alles daran, weil der erste Gedanke ist doch, hä? Das ist doch Jesus. Er ist doch Gott, er kennt jedes Herz, er weiß doch alles. Und das finde ich so spannend, weil genau in dieser Spannung lebt ja Jesus, als er auf dieser Erde war, zwischen ganz Gott und ganz Mensch. Und es gibt so vieles daran, was wir mit unserem Verstand überhaupt nicht greifen können. Aber Jesus lebt in einer Spannung. Und hier in dieser Stelle passiert etwas Einmaliges. Und wortwörtlich, es gibt keine andere Stelle, wo dieses Verb für Jesus benutzt wird. Außer im Lukas-Evangelium die Parallelgeschichte quasi, also dieselbe Geschichte. Das einzige Mal, wo Jesus positiv überrascht ist, wirklich ehrlich überrascht, ist hier über den Hauptmann. Und ich habe mich gefragt, wann hast du mal etwas getan, das Jesus erstaunt? Einen Glaubensschritt, den keiner dir zugetraut hätte, nicht mal du selbst wahrscheinlich. Jesus ist überrascht. Ein römischer Offizier glaubt so tief an Jesus, dass er selbst erstaunt ist. Und Jesus begeistert mich so sehr. Was für eine verrückte Situation. Was für ein schöner Gedanke, dass Jesu Herz von einem Centurio bewegt werden kann. Stell dir mal vor, dass du Jesus erstaunen kannst. Und aus seinem Erstaunen heraus sagt er etwas, was viele herausfordern wird zu seiner Zeit. In ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Das ist mein Statement. Und wieder stelle ich mir vor, wie den Jüngern wieder die Kinnlade runterfällt. Wie Jesus in einem Satz gerade alle um ihn herumstehenden Juden beleidigt hat. Und es wird noch schlimmer. Viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Wie bitte, Jesus? Die Heidenvölker, ja, also das Bild für West und Ost, die werden mit unseren Vorfahren, mit den Erzvätern unseres Glaubens zu Tisch sitzen. Heiden und Juden damals, unvorstellbar, undenkbar. Das ist beleidigend. Aber Jesus, wenn er nicht noch einen draufsetzen würde. Aber die Bürger des Reiches, die Kinder des Reiches, werden in die Finsternis hinausgeworfen. Und spätestens da wäre man als jüdischer Gelehrter völlig ausgetickt. Aber Jesus beginnt etwas deutlich zu machen. Und es ist der Beginn, ja? Das Neue Testament hat noch einige Seiten. Jesus sagt, ich werde eure Welt komplett auf den Kopf stellen. Die Heiden sind drin und die Kinder, die sich drin dachten, sind draußen. Das, was Jesus verkündigt, sprengt alle Vorstellungen des jüdischen Glaubens der damaligen Welt. Bestehende Normen und Erwartungen werden auf den Kopf gestellt. Und es gibt in Deutschland tatsächlich eine Sehenswürdigkeit, die heißt, die Welt steht Kopf. Kann man besuchen in Trassenheide an der Ostsee. Und ein bisschen so stelle ich mir das Reich Gottes vor. Ein bisschen bunter, größer auf jeden Fall bestimmt. Aber ich finde das so spannend. Ja, du denkst, du weißt doch, wie man ein Haus baut. Du denkst, du weißt doch, wie ein Dach aussieht. Aber Jesus zeigt dir ein völlig neues Dach. Was heißt das für uns, was Jesus uns hier sagt? Das Reich Gottes ist geprägt von Weite. Und nicht Weite im Sinne von Allversöhnung, alle sind dabei, egal wie, vielleicht sogar im Gegenteil, aber Weite im Sinne einer Ausdehnung, ja, des Reiches über erwartete Grenzen hinweg. Weite, die etwas mit bedingungsloser Liebe und Gnade zu tun hat. Mit einem Geschenk, das jedem Menschen zusteht. Nicht nur Juden. Und das wird noch viele herausfordern. Die Jünger werden noch viel zu lernen haben. Mit einem Geschenk, das jedem Menschen zusteht. Aber nicht wir sind diejenigen, die entscheiden, wer dieses Geschenk annehmen darf oder nicht. Nicht wir sind es, die entscheiden, wer gerettet ist und wer nicht. Wer drin ist und wer draußen ist. Sondern Jesus ist derjenige. Und wir haben das Privileg, ein Bild zu bekommen. Ein Bild von einem Tisch. Und wisst ihr, ein Tisch hat ja bekanntermaßen begrenzte Sitzplätze. Aber ich erlebe das immer wieder in der Bibel, dass bei Gott es immer noch so ein Einlegebrett gibt, um den Tisch zu erweitern. So wie bei meiner Mama zu Hause, wenn Gäste dann kommen, dann auf einmal ist der Tisch gefühlt dreimal so groß, wie er vorher war. Und ich stelle mir vor, ja, Gott holt die zusätzlichen Platten aus dem Keller, er holt noch Stühle dazu. Und man rutscht zusammen, man stellt noch einen Stuhl dazu, man schenkt sich nach. Und auf einmal ist da Platz für mehr, als wir vorher dachten. Das Reich der Himmel, das Reich Gottes, ist wie ein erweiterbarer Tisch. Und die, von denen wir es am wenigsten erwarten, wie dieser römische Hauptmann, die sitzen mit dabei. Und nicht, weil sie die Richtigen sind oder ihr ganzes Leben waren, sondern weil sie einen tiefen Glauben an Jesus haben. Nicht Herkunft, nicht Gewohnheit, in die Gemeinde zu gehen, nicht religiöse Fassade sichern dir den Platz, sondern tiefes Vertrauen in Jesus. Und für uns heißt das, dramatische Pause. Sorry. Für uns heißt das, Reich Gottes ist weiter, bunter, größer als unsere Schubladen es je vorstellen werden. Jesus sprengt die Grenzen, ethnisch, religiös, sozial. Und jetzt kommt aber der Punkt, finde ich, für mich, sein Tisch braucht Menschen, die den Tisch erweitern, nicht verkleinern. Und Reich Gottes hat ja immer zwei Dimensionen. schon und noch nicht. Das Reich Gottes ist schon angebrochen, aber ist noch nicht vollendet. Ja, und wir werden in Zukunft sehen, wenn Jesus wiederkommt, wie es vollendet wird. Wir werden sehen, wie Jesus den Tisch füllt, jeden Platz besetzt. Aber bis dahin leben wir im Hier und Jetzt, als Kinder seines Reiches. Und diese Geschichte ist für mich nicht etwas nur für die Zukunft, sondern ein Auftrag für dich und mich, für uns heute. Und in diesem Bibelvers habe ich in diesem Bibeltext habe ich über drei Aspekte gesprochen, die mir wichtig geworden sind. Und eigentlich sind es drei Werte, die für mich zentrale Werte des Reiches Gottes sind. Und nimm sie dir gerne mit nach Hause. Und überleg vielleicht, wo du diese Werte mehr verinnerlichen kannst. Das erste ist, ich glaube, wir brauchen eine Haltung der Demut. In dem Wissen, dass Jesus der Herr ist und ich nie würdig genug sein könnte, er mich aber genau deshalb, so wie ich bin, willkommen heißt. Und aus dieser Haltung heraus können wir mit Vertrauen handeln. Glauben, dass nur ein Wort genügt, um dein Leben zu verändern, um deine Situation zu verändern. Ja, und wir lassen die Kontrolle los und bekommen in diesem Vertrauen inneren Frieden. Und in dieser Beziehung, aus dieser Beziehung heraus zu Christus, da erleben wir, ja, dass er uns irgendwie zum Guten verändert, dass unsere Herzen weicher werden und dass er uns zu Gnade und Weite aufruft. So wie Jesus es uns vorgelebt hat. Und ich würde mir so wünschen, dass wir diesen letzten Punkt als konkreten Handlungsauftrag mitnehmen. Und meine Frage an dich ist, wen könntest du an deinen Tisch einladen? Wenn wir aufhören, über Theorie zu reden und in die Praxis gehen, ins echte Leben, wen könntest du an deinen Tisch einladen? Wer sitzt hier und wurde noch nie von irgendwem eingeladen? Vielleicht sogar nicht mal angesprochen. Wen kennst du noch gar nicht, obwohl ihr immer wieder vielleicht nebeneinander sitzt, in dieselbe Gemeinde geht? Und ich weiß, es ist anstrengend. Und ich weiß, es gibt eine Phase für alles im Leben. Aber ich möchte dich gerne herausfordern. Lade heute Mittag jemanden zum Essen ein. Ich bin mir sicher, deine Nudeln reichen auch noch für eine Person mehr. Aber du und ich, wir können einen Unterschied in dieser Welt machen. Wir können Reich Gottes hier schon leben, indem wir einfach einen Stuhl dazustellen und uns ehrlich füreinander interessieren. Wie würde diese Gemeinde aussehen, wenn man hereinkommt und es nach Reich Gottes, wie im besten Restaurant aller Zeiten überhaupt duftet. Und falls du heute eher dich vielleicht wie der Centurio fühlst, bis hin zwischen Verantwortung und Unhilflosigkeit, oder vielleicht fühlst du dich eigentlich eher wie der kranke Diener, der auf Hilfe angewiesen ist, dann gilt auch dir die Zusage, komm zu Jesus. Jetzt. Ich glaube, dass ein Wort genügt, ein Wort von ihm genügt, um dein Leben zu verändern. Und wenn du magst, dann bete jetzt in dieser kurzen, stillen Zeit, die wir haben wollen, komm einfach zu ihm und sprich über das, was dich beschäftigt. Und wir wollen einfach gerne zur Ruhe kommen. Bete und ich bete, dass Jesus dir einen Namen schenkt, wenn du einladen kannst heute zum Mittagessen. Und ich bete, dass du vielleicht Frieden findest in deiner Hilfsbedürftigkeit. Lass uns gerne stille werden und ich schließe dann mit deinem Gebet ab. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um unsere Welt auf den Kopf zu stellen. Herr, ich danke dir, dass du gekommen bist, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und Jesus, du siehst uns, so wie wir sind. Du siehst, wo wir Hilfe brauchen. Du siehst, wo wir wirklich auf dein Wort hoffen, Herr. Und wir dürfen wissen und vertrauen, dass ein Wort von dir genügt, um wirklich Frieden wiederherzustellen, um uns zu heilen. Und Jesus, so bete ich um deinen Heiligen Geist, dass wir erleben können, wie wir heil werden. Und wie wir erleben, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Am Essenstisch, Herr. In guten Gesprächen. Und Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde, dass du hier mitten unter uns bist. Und ich danke dir, dass hier ganz viele Menschen sind, ganz viele Lichter, die wirklich für dich brennen, Herr. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns immer wieder Mut schenkst, uns herausforderst. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Welt, unsere ganz persönliche Welt wirklich auf den Kopf stellst und wir verstehen, wie du denkst, was du dir wünschst von uns, Herr. Jesus, so segne uns an diesem Sabbat, jede und jeden Einzelnen hier. Lass uns erleben, was es bedeutet, dass du in unserem Alltag mitten unter uns bist. In deinem heiligen Namen, Jesus. Amen.